Besser eine Handvoll Ruhe als beide Fäuste voller Mühe und Haschen nach Wind. Hat mich früher geärgert, dieser Spruch. Dachte mir, wie konnte der in die Bibel kommen? Wir wollen doch Gemeindearbeit betreiben. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich werde euch noch ein bisschen Arbeit obendrauf packen. Ja, das ist schön zu singen, oder? Das ist so schön. Schön, dass wir gut angefangen haben. Der Geist und die Braut, die sprechen kommen. Wunderbar. Ja, mein Name ist Frank Krause, habt ihr schon gemerkt. Und genau, ich habe vor Jahren, einigen Jahren, 2008, angefangen zu schreiben. Das erste Buch war Hirtenherz. Und das zweite Buch war das Haus des Gebets. Das Buch zur Tagung. Das Haus des Gebets. Und dieses Haus des Gebets ist so mein persönliches Lieblingsbuch. Weil das ist mir so wichtig mit dem Gebet. Euch auch? Ja. Und ich habe gemerkt, das Gebet ist etwas, das wir nicht machen können, sondern das uns macht. Nicht wir machen das. Das macht uns. Da dreht sich die Geschichte total um. Nicht wir kommen mit unseren Listen und unseren ganzen Anliegen und was wir meinen, was alles so Gebet wäre, sondern wir sagen, wir haben keine Ahnung. Immer guter Anfang, ne? Wir haben echt überhaupt keine Ahnung, was das ist. Und wir wollen, dass das Gebet uns ergreift, dass das Gebet selber uns in die Hände kriegt und das Gebet selber uns inspirieren kann, was denn wohl zu beten ist. Ja. Und wenn das passiert, wenn das Gebet, wenn nicht mehr wir das Gebet machen, sondern das Gebet uns macht, dann geschehen all die Dinge, die in der Bibel stehen. Hat jemand Interesse daran, dass all die Dinge geschehen, die in der Bibel stehen, vielleicht zufällig? So, die passieren dann alle, weil das ist ja ganz unausweichlich, dass die dann passieren. Weil dann machen ja nicht mehr wir das, sondern das macht uns. Und in unserem Gebetskreis vor vielen Jahren haben wir gesagt, wir wollen nicht mehr, dass wir das Gebet bestimmen, sondern das Gebet möge uns bestimmen. Und dann haben wir sehr viel in Sprachen gebetet. Eine Stunde, zwei Stunden. Weil wir wussten ja nicht. Und wir wollten ja auch nicht. Haben wir viel in Sprachen gebetet. Und in diesem Sprachengebet haben wir die wunderbare Erfahrung gemacht, dass der Geist eine Einheit gewirkt hat, die man menschlich nicht wirken kann. Wir kamen dann in solche Gesänge und in solche Harmonien und eine solche unglaubliche, unbeschreibliche, süße, wie soll man das sagen, ne? Dass wir dachten, das ist ja unglaublich, das ist ja der Wahnsinn, das haben wir ja noch nie gekannt. Und so Einheit ist auch etwas, das man nicht machen kann. Kannst ja mal versuchen, zwei Leute eins zu machen. Drei, ganz schlimm. Drei geht gar nicht, außer bei der Dreieinigkeit. Also bei uns sehr schwierig. Und der Teufel, dem ist natürlich dran gelegen, dass wir in diese Einheit nie kommen, ne? Weil die Einheit hat ja so große Verheißungen. Einer schlägt tausend, zwei 10.000. Ja, das ist ja mal eine Steigerung, ne? 2 10.000. Ja. Wo zwei sich einig sind auf Erden, was sie bitten wollen. Aber dieses Wort einig ist so richtig einig. Nicht nur, dass wir denken, ach, finde ich gut, wenn ich 1000 Euro kriege, findest du auch gut, sind wir uns ja einig. Also so funktioniert es dann nicht. Ne? Aber der Geist wirkt diese Herzenseinheit. Und wir werden zusammen ein Herz und eine... Aha! Wo haben wir das schon mal gelesen? In der Apostelgeschichte, ne? Von der Urgemeinde, der Urgemeinde. Die waren nämlich ein Herz und eine Seele. Also ich habe 20 Jahre lang Gemeindearbeit gemacht als Leiter, als Pastor. Ich muss sagen, in 20 Jahren ist meine Gemeinde nicht ein Herz und eine Seele geworden. Ich habe zwar wirklich mir Mühe gegeben, aber also unmöglich. Unmöglich. Es ist gar nicht möglich, Leute in Einheit zu bringen. Das ist, vergiss es. Aber die Urgemeinde hatte das, die war ein Herz und eine Seele. Ja, wie kann man das sein? Ja, die haben diese Ausgießung erlebt des Heiligen Geistes, der ihnen die Kraft gegeben hat, nicht in erster Linie für die großen Zeichen und Wunder und dass wir jetzt alle die Dämonen austreiben, sondern dass wir ein Herz und eine Seele werden. Wie wäre das? Wie viel Kraft braucht das, Menschen zu einem Herzen und einer Seele zu machen? Also das können wir uns gar nicht vorstellen. Wie viel Kraft das braucht, wie viel Harmonisierung, wie viel Frieden das braucht, dass wir locker werden und dass wir einander uns öffnen und dass wir die Angst voreinander verlieren, dass wir die Rüstung runternehmen, das Visier hochklappen, dass wir einander überhaupt näher kommen. Im Reich Gottes geht alles um Nähe. Es geht alles um Nähe. Kommt her zu mir. Kommt nahe herbei. Das ist sowas von wichtig. Es geht alles um Nähe. Und im Gebet möchte der Heilige Geist immer die Nähe herstellen. Ne? Wie bei dem verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn, der kommt dann und dann läuft der Vater ihm entgegen und er holt ihn und er kommt ihm sehr nah. Ne? Ich meine, der Vater kommt dem Sohn sehr nah. Ne? Er fällt ihm um den Hals. Können wir uns vorstellen, Gott fällt uns um den Hals. Und das ist so nah. Und dann küsst er den zärtlich. Ich meine, der hat ja die Standpauke erwartet. Du hast und du hast nicht und überhaupt. Und der Sohn war sich auch damit völlig einverstanden. Ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen. Aber dann hat der Vater ihn gar nicht reden lassen. Sein Sprüchelchen konnte er gar nicht erst sagen. Da war der Vater ihm schon am Hals. Der Vater ist an meinem Hals, Hilfe. Und hat ihn dann zärtlich geküsst und hat ihn dann in das Haus zurückgebracht. Und hat gesagt, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Gott ist immer im Geschäft des Lebendigmachens. Das Leben ist von allergrößter Bedeutung. Jesus sagt, ich lebe, ihr sollt auch leben. Ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt. Der Vater hat mir gegeben, die Toten lebendig zu machen. Es geht alles um das Leben. Bitte werde lebendig. Das ist deine erste Berufung. Wenn du dich fragst, wozu nur bin ich berufen? Deine erste Berufung ist die, werde lebendig. Du könntest ja vielleicht mal 10-mal lebendiger werden, als du bist, oder nicht? Gott möchte, dass wir lebendig werden, dass wir leben bis zum geht nicht mehr, dass wir leben, bis wir zu viel haben, bis es aus uns rausfließt. Ströme lebendigen Wassers, so viel, satt, voller Leben. Sind wir da nach 2000 Jahren? Mühseliger Gemeindearbeit. Es ist seltsam, dass wir es nicht haben. Ne? Wieso nicht? Wir haben doch so viel daran rumtheologisiert, warum es geht und warum auch nicht und warum früher und jetzt doch nicht. Und oh, furchtbar. Gut, also sehr wichtig, das ist auch im Gebet der Schlüssel. Das Erste im Gebet ist immer, der Heilige Geist möchte das Gebet lebendig machen. Amen. Amen. So dieses gebeugte, halbtote, flüsternde, irgendwie, dass man nah rangehen muss. Was hast du gesagt, Bruder, was hast du denn? Dann sagst du, das weiß ich auch schon nicht mehr. Das ist schon eine Minute her, ich weiß auch nicht, was ich gebetet habe. Ich habe schon wieder vergessen. So wichtig kann es wohl nicht gewesen sein. Ja. Naja, und das Erste ist, immer der Heilige Geist. Ohne den Heiligen Geist geht Gebet gar nicht. Das ist dann eine rein menschliche, irdische, religiöse Angelegenheit. Kann man machen, macht aber nicht lebendig. Du kannst auch tot bleiben, das ist gar kein Problem. Ne? Du musst nicht lebendig werden, also es besteht nicht der Zwang. Ne? Aber Gott möchte, dass du lebendig wirst. Und das ist das Erste im Gebet. Das Erste ist, dass wir lebendig werden. Es kann sein, dass der Heilige Geist jahrelang an einem Gebetskreis arbeiten muss, um ihn aus dem Tod ins Leben zu bringen. Dass wir lebendig werden. Weil wir wissen gar nicht, wie das aussieht. Ja, was ist dann eigentlich, wenn wir lebendig sind? Das ist eine sehr gute Frage. Eine sehr gute Frage. Und der Heilige Geist liebt es, uns eine Vision vor unser inneres Auge zu malen, wie es wäre, wenn wir lebendig wären. Das ist dieser IKEA-Spruch, stirbst du noch oder lebst du schon? So, das ist das. Okay, also das Erste, alles andere, alle Anliegen und das Gebet für die Näherinnen in Bangladesch und das Gebet dann im Allianzgebet für die hinterste Ecke irgendwo in der Welt und die verfolgten Christen, damit geht das nicht los. Es geht damit los, dass wir lebendig werden. Und wenn wir lebendig sind, dann beten wir Gebete, die wiederum lebendig machen. Weil wir es sind. Nicht weil wir es sagen, sondern weil wir es sind. Sehr wichtig. Es geht überhaupt nicht um die richtigen Worte, sondern um unser Sein. Wer sind wir? Wie sind wir drauf? Was ist unser Herzenszustand? Wir können mit einem harten Herzen sehr richtige Gebete beten, oder? Vater unser, auswendig, runter, Amen, fertig, gut gebetet. Ja, kann das den Himmel interessieren, dass wir das Vater unser so runtergerattert haben? Der Mensch sieht auf das Äußere, Gott aber sieht das Herz an. Wie hast du das gebetet? Wie? Und wenn unser Herz erweicht wird durch den Heiligen Geist, dann können wir so ein ganzes Vaterunser gar nicht, da kommen wir gar nicht mit zu Ende. Ne? Wir bleiben beim ersten Vers ja hängen. Unser Vater. Und unser Herz zerbricht. Unser Vater, unser Vater, unser Vater. Ja. Und dann merkt unser Herz, wie vereinsamt es ist und wie verwaist und dass es diese Nähe, diese Vaterschaft ja gar nicht so kennt, wie es sollte und dass es deswegen so hart ist. Ja, das sind schon mal gute Geheimnisse, ne? Ohne den Heiligen Geist geht es gar nicht. Wir laden den Heiligen Geist ein. Hilf uns beten. Zeige uns, wie das geht. Wir wollen das Gebet nicht mehr machen. Wir wollen, dass das Gebet uns macht. Dass der Geist uns ergreift. Dieser Geist des Gebets. So. Die Bibel sagt, wir sollen wie viel beten? Alle Zeit. So eine kleine Aufgabe, ne? Da werden wir, das ist ein Satz von 100.000 in der Bibel. Da wirst du ja wohl noch mit fertig werden, nach 500 Jahren Gemeindearbeit. Nein, wir haben keine Ahnung, wie das geht. Es geht nämlich gar nicht. Aber wir haben die Beziehung zu einem, der immer betet. Jesus verwendet sich für uns immer. Immer. Der Himmel betet immer. Es ist alles immer, es ist immer on. Das ist immer voll im Gang im Himmel. Und jetzt geht es darum, dass wir uns in dieses immerwährende, powervolle, himmlische, furchtfreie, heilige Gebet einklinken. Amen. Hey, das Geheimnis des Evangeliums besteht doch darin, wir leben mit seinem Leben. Wir freuen uns mit seiner Freude. Wir sind stark mit seiner Stärke. Wir beten mit ihm. Mit ihm zusammen. So, das ist das Geheimnis. Immer. Alles immer mit ihm zusammen. Wir sind nicht unabhängig von ihm. Es ist alles in der Abhängigkeit von ihm. Mit ihm zusammen. Wir kommen in ihn hinein, in Christus. Wir sind getauft in ihn hinein. In ihm herrschen ganz andere Gesetze als außerhalb von ihm. Außerhalb von Christus herrscht das Gesetz der Sünde und des Todes. Und in ihm das Gesetz des Geistes des Lebens. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Selbst wenn er gestorben ist, glaubst du das? Ja, ich weiß schon, am Ende im jüngsten Gericht wird mein Bruder Lazarus auferstehen. Und Jesus sagt, nee, lass uns mal auf den Friedhof gehen, um zu weinen. Nee, er hat den wieder lebendig gemacht. Er hat den Friedhof erschüttert. Er hat den Tod erschüttert und hat ihn wieder rausgeholt. Damit wir glauben. Und der Glauben, wenn die Bibel von Glauben spricht, dann meint sie nicht, dass wir etwas für wahr halten, sondern dass wir uns auf etwas einlassen. Wir lassen uns ein. Wenn wir sagen, ich glaube an Jesus, heißt das, ich lasse mich auf Jesus ein. So nur für wahr halten, ja, ich glaube, dass Jesus auferstanden ist. Könnte man ein anderes Thema, hatten wir schon letztes Mal. Gibt noch ein anderes, es langweilt mich. Also so ist das nicht. Der biblische Glaube ist, du lässt dich ein. Lasse dich doch auf das Leben, auf die Auferstehung und das Leben ein. Lasse dich ein darauf. Du kannst dich so tief darauf einlassen. Das ist eine Lebensaufgabe, ein lebenslanges, immer tiefer sich darauf einlassen. Bis du mit der Auferstehung und dem Leben sowas von vertraut bist, bis du das so genau kennst, bis du damit so identifiziert bist, dass da gar kein Unterschied mehr ist. Du bist auch dann die Auferstehung und das Leben mit ihm zusammen. Wie wäre das? Klingt abwegig, ne? Das klingt zu gut, um wahr zu sein. Aber das ist die Wahrheit. In Wahrheit ist es so, so der Heilige Geist, der möchte dir helfen, dass du anfängst, dich einzulassen. Dass du nicht nur da liest und das schon mal 100-mal gelesen hast in deiner stillen Zeit und in der Losung und du hast das alles brav gelesen und gesagt, das glaube ich auch. sondern er möchte, dass du dich einlässt. Dass die Auferstehung, das Auferstehungsleben auch in dich kommt. Das ist so ein Schlüssel. Jesus hat gesagt, dieser neue Bund, das ist ihr in mir und ich in euch. So, wir sind ineinander. Euers ist alles meins. Meins ist alles euers. Und die Gemeinde versucht, Jesus in ihre Sorgen reinzubeten. Das ist töricht. Alle eure Sorgen. Ja, dann hast du sehr los, ne? Die hast du jetzt auf ihn geworfen, jetzt hat er die Sorgen. Und das möchte Jesus auch haben. Er hat gesagt, ich will, dass du dir auch nicht einen Hundertstel Millimeter Sorgen machst, gar keine Sorgen. Sorgen haben immer die Eigenschaft, dich irgendwie auf Distanz zu bringen zu Jesus. Oh, ich mit meinen Sorgen. Hoffentlich weiß das Jesus auch. Natürlich weiß er das gar nicht, ne? Und du musst ihm das mindestens 100 Mal sagen, damit er dann auch wirklich weiß, dass du also wirklich ein Problem hast, ne? Ja, aber Jesus sagt, komm, mach dir keine Sorge, auch nicht eine. Seid um nichts besorgt, sondern in allem. Nun aber, Gott wird nur an den großen Sorgen interessiert sein, den wichtigen. Nee, er möchte alle. Und wenn du dann also sorglos geworden bist, was machst du denn dann? Du hast ja so viel Zeit übrig. Du könntest dich dann gewissen anderen Themen mal widmen, ne? Weil du hast die Sorgen, ja, jetzt mal los, ne? Ja, es geht nicht anders. Wir müssen das eine loswerden, um Raum zu machen für das andere. Wir können das nicht zusammenschmeißen in einen Pott. Ja, das machen wir immer. Wir mischen alles schön in eins zusammen und dann ist das ungenießbar, ohne Zumutung. Und ja, und so beten wir dann. Wir beten Zumutung. Ja. Und Leute, die das erste Mal kommen, denken sich, das ist eine Zumutung hier. Was machen diese Leute? Die mischen alles ineinander, ne? Ja. Okay, also noch ein Geheimnis. Der Heilige Geist möchte dir helfen, alle deine Sorgen loszulassen, bis du keine mehr hast, bis du verarmst an Sorgen und dein Fundus ist aufgebraucht. Und du hast überhaupt keine Sorgen mehr. Du hast immer gejammert, auf hohem Niveau. Du warst darin richtig geübt, in dem Jammer und in den Problemen und in den Sorgen. Bete für mich, ich habe solche Probleme. Und jetzt auf einmal sagst du, bete für mich, ich, also eigentlich, Moment mal. Ja, wofür beten wir denn jetzt mal? Denn nicht um die Probleme. Für Israel. Israel hat wahrscheinlich Probleme, ne? Ja, also sehr wichtig, unsere Orientierung ist komplett verkehrt, ne? Wir orientieren uns an den Problemen. Wir sind problemorientiert. Nicht lösungsorientiert. Das ist sehr schade. Denn der Heilige Geist würde uns ganz gern die Lösungen präsentieren. Ich will euch mal echt schocken. Ich hoffe, ich habe euch auch schon geschockt. Aber jetzt will ich euch mal ganz schlimm schocken. Gebet. Jesus. Matthäus. Wo ist es? Mal gucken, ob wir es finden. Seligpreisungen. So, Seligpreisungen. Da sagt Jesus jene ketzerischen Worte. Vers 4. Gehen wir zu Vers 4. Gebet für die Depressiven. Gebet für die Depressiven. Ich habe mir sagen lassen, es soll in manchen Gemeinden Depressive geben. Natürlich sehr selten und große Ausnahme. Nein, viele Gemeinden sind von oben bis unten depressiv. Sie sind depressiv. Es ist eine Decke von Depression da drauf. Es ist einfach allgegenwärtig. Es ist eine solche Schwere, dass man nur schwer atmen kann und manchmal froh ist, wenn man es geschafft hat, den Gottesdienst zu überstehen. Da ist niemand im Einzelnen dran schuld, aber man hat die Sorgen nicht abgegeben. Man hat zwar behauptet, wir sind gehorsame Christen, aber die Sorgen hat man schon mal für sich behalten. So gehorsam, ich meine, wäre ein bisschen sektiererisch, ne? Gleich alle Sorgen auf den Herrn werfen, so gehorsam können wir nicht gleich werden. Aber wir sind die Gläubigen. Na klar, genau. So, und jetzt sagt Jesus hier, glückselig die Trauernden. Wie jetzt? Glückselig die Trauernden. Das kann ja nun nicht sein, ne? Es geht denen doch so schlecht. Und die Probleme und das ganze Elend. Und Jesus sagt, glückselig, denn... Aha. Also wenn du schon depressiv bist, sollst du auch getröstet werden, du Glückseliger. Sei glücklich. Kennt ihr eine glückliche Gemeinde? Sei glücklich. Jesus würde ganz gerne seine Gemeinde glücklich sehen. Glaubst du das? Sei glücklich. Sei doch glücklich, bitte. Sei glücklich. Entscheide dich morgens in deiner stillen Zeit. Ich will heute glücklich sein. Glückselig. Freue dich. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Freue dich. Wiederum sage ich, freut euch. Ja, wir sind zwar gehorsame Christen, aber freuen tun wir uns nicht. Dafür sind wir noch zu depressiv. Also sehr wichtig, hier sagt Jesus, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Es gibt den Heiligen Geist, der hat den Titel, er ist der Tröster. Wir haben da einen, der ist also rund um die Uhr damit beschäftigt zu trösten. Und dieser Trost, den der Heilige Geist bringt, ist etwas mächtiger als die Depression, die der Unheilige Geist bringt. Amen. Amen, genau. Denn Jesus ist zufällig gegeben, wie viel Macht im Himmel und auf der Erde? Alle. Alle. Ne, jetzt. Aber die Depression hat uns seit 500 Jahren an der Nase rumgeführt, dass sie sowas von mächtig wäre. Die beherrscht ja die ganze Gemeinde. Ja, weil wir so dumm sind, ne? Dass wir ihr glauben. Wir haben uns auf sie eingelassen. Und jetzt nehmen wir die ganzen Tabletten dagegen. Würden wir uns doch auf den Tröster einlassen und würden akzeptieren, glückselig die Depressiven. Jemand, der dir seine Sorgen erzählt, würdest du sagen, Mann, du wirst getröstet werden. Das weiß ich so sicher wie das Amen in der Kirche. Das weiß ich sowas von sicher, deswegen, wir können uns jetzt schon freuen, die Sache ist gegessen. Weil der Trost, der Tröster hat viel mehr Macht als die Depression. Die Depression hat nämlich in Wahrheit gar keine Macht. Sie tut nur so. Sie ist gut da drin. Die depressiven Geister haben ein paar tausend Jahre Erfahrung. Die sind schon ziemlich raffiniert, ja? Uns zu erklären, warum wir dann doch wirklich depressiv sein sollten. Sie verstehen uns so gut. wir verstehen, dass du große Probleme hast. Also, wenn du uns die Tür aufmachst, wir trinken mit dir Kaffee, wir reden mal drüber. Und wir beraten dich. Und wir machen die Tür auf für die Depression und sagen, ja, lass mich mal anhören, was du zu sagen hast. Ja, aber so soll es nicht sein. Sondern unser Leben ist unser Leben und wir wollen nicht depressiv sein, oder? Wollen wir? Wollen wir glückselig sein? Und das ist der Punkt. Wir müssen das wirklich wollen. Wir müssen das wirklich wollen. Richtig erwählen. Sagen, ich bin ein Glücklicher. Ich bin ein Glückseliger. Ich bin dazu vom Himmel erwählt, bestimmt, verordnet. Ich soll glücklich sein. Ich soll glückselig sein. Da kommt nämlich nach diesen Seligpreisungen, ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Na, das ist Jesus. Na, er sagt du. Wenn du selig bist, ich sage dir, dann wirst du das Salz der Erde sein und das Licht der Welt. Denn das kennt die Welt nicht. Einer, der nicht depressiv ist, tja, ne? Einer, der sorglos ist, ja, gibt es denn das? Auf Erden gibt es das eigentlich nicht. Glückselig. So, jetzt Allianzgebet für die verfolgten Christen. Was sagt da Jesus? Glückselig, Vers 10, glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten. Also auch die, auch glückselig. Glückselig die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten. So, also wir beten jetzt für die verfolgten Christen. Und jetzt wird dir vor Augen gemalt, die Statistik. So viel Verfolgung, überall. Und so viele sind umgebracht worden. Und es ist eine solche Verfolgung. Und es hat alles ein Ausmaß, dass du dagegen ganz klein wirst. Und du glaubst an die Macht der Verfolgung. Glaubst du, dass die Verfolgung möchte, dass du an ihre Macht glaubst? Ja, das hätte die aber ganz gerne. Und glaubst du, dass die Verfolgung gerne hätte, dass du an Gott zweifelst? Ja, also jetzt sind die alle verfolgt und wir, die wir nicht verfolgt sind, werden von der Verfolgung verfolgt und in ihren Bann geschlagen. Und wir denken schon, so wie die, wir sind verloren, die Verfolgung, und es ist so schlimm und es ist so groß und jetzt ist der Islam auch in unserem Land und jetzt sind demnächst sind wir dran. So. Und wir fürchten uns. Aber Jesus sagt, glückselig die Verfolgten, denn ihnen gehört das Himmelreich. So, in diesem Gebetstreffen, in diesem Allianz-Gebetstreffen kommt aber die Statistik vom Reich der Himmel nicht vor. Es kommt ja die Seite der Verfolgung. Wie schlimm die Verfolgung, wie groß die Verfolgung ist. 2, 3 Beispiele, 5, 6 Hinrichtungen werden uns präsentiert. Warm, 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 warm. Jetzt beten wir. Was betest du? Du betest die Verfolgung. Denn die Verfolgung inspiriert dein Gebet. Und nächstes Jahr kommt das nächste Gebetstreffen und siehe da, die Verfolgung ist noch größer geworden. Weil wir alle haben ja auch für oder gegen, oder wie war das gleich noch? Ne? Also wir alle haben inspiriert von dem Schrecken dieser Verfolgung, haben wir gebetet. Oh Herr, du weißt, oh Herr. Die Verfolgten, vor unserem inneren Auge haben wir nur Elend, Elend, Elend. Keiner denkt an Glückseligkeit, oder? Keiner betet, Herr, wir wollen, dass diese Verfolgten glückselig sind. Wir wollen, dass das Reich Gottes sich an ihnen offenbart. Jetzt. Wir beten gar nicht die Lösung. Wir beten das Problem. Damit wird das Problem sehr wichtig. Es wird größer. Eigentlich wird es angebetet. Eigentlich beugen wir unsere Knie vor dem schlimmen Problem. Das gefällt dem Problem sehr gut. Denn wenn man seine Knie vor ihm beugt, dann ist es ja womöglich Gott. Und dann kommt das Problem und setzt sich mitten in die Gemeinde und sagt: Schön, dass ihr mich alle so wichtig gefunden habt. Ich werde bleiben. Es gefällt mir bei euch wirklich sehr gut. Hier kriege ich die Anerkennung, die ich immer gesucht habe. Macht weiter so. Mir ist aufgefallen, wir wissen über die Verfolgung dann viel, aber über das Reich der Himmel wissen wir irgendwie nicht so viel. Ne? Also über das Problem, weil wir ja so problemorientiert sind, als Deutsche vielleicht ganz besonders, ich weiß nicht, wissen wir über das Problem eine Menge. Wir haben das analysiert. Analyse, Experten, Theologen, wir haben das Problem schwer analysiert und haben da jetzt also eine große Expertise und haben jetzt hier also haben hier ganz viel rausgefunden, wie schlimm das Problem ist. Über das Reich der Himmel haben wir nicht geredet, ne? Über das Reich der Himmel, was das mit den Verfolgten zu tun hat, haben wir überhaupt nicht geredet. Und wir können die Verfolgten nicht im Zusammenhang mit Seligkeit sehen, ne? Weil wir sehen sie ja nur im Zusammenhang mit dem Problem. Seht ihr das Problem? Wir beten das Problem, nicht die Lösung. Das Problem wird größer. Es holt Energie auch noch aus unserem Gebet. Anstatt, dass es seine Energie verliert. Und wir sagen, ne, wenn schon Verfolgung, dann auch Glückseligkeit. Also bitte, steht da. Wenn schon Verfolgung, ja, dann wollen wir auch hier das Reich der Himmel mal hier jetzt sehen, dass es sich offenbart, dass es sich manifestiert. Ihrer ist das Reich der Himmel. Hallo? Es ist ihrer. Da könnte man mal drüber beten. Und da werden wir am Ende richtig begeistert. Und wir sagen, wir würden den Schrecken vor der Verfolgung verlieren. Stellt euch das mal vor. Die Allianz-Gebetswoche würde damit enden, dass man überhaupt keine Angst mehr vor der Verfolgung hat. Das wäre doch gigantisch. Wir fürchten uns nicht. Und die Probleme? Nee, wie jetzt? Ihr habt euch immer gefürchtet. Ihr habt immer so gut mitgemacht. Ihr habt immer uns angebetet. Wir Probleme haben die Gemeinde wunderbar beherrscht und geführt. Was wollt ihr jetzt? Ihr wollt euch nicht mehr fürchten? Ihr wollt nicht mehr mitmachen? Was ist denn in euch gefahren? Oh Mann. Ja, also der Himmel möchte alle Dinge umdrehen, ne? Der möchte das alles in sein Gegenteil verwandeln. Wenn schon Probleme, dann wollen wir auch glückselig sein. Wenn schon Verfolgung, wollen wir auch das Reich der Himmel. Und die ganze Gemeinde sagt, Amen. Amen.
Halleluja.
Und wenn wir das so machen, wie das da steht, werden wir das Salz der Erde und das Licht der Welt. Und diese Verfolgung und diese Probleme, sie müssen uns alle noch zum Guten dienen. Hat Jesus nicht gesagt, alle Dinge müssen uns zum Besten dienen? Ja, das muss man denen ja auch mal sagen. Na, das musst du denen auch mal sagen, all diesen Dingen. Das wissen die nämlich nicht, wenn du es ihnen nicht sagst. Woher sollen die das wissen? Woher soll die Verfolgung wissen, was sie tun soll, wenn wir es nicht sagen? Leute, das klingt natürlich verrückt, aber es ist sowas von wahr. Jemand muss sagen, und im Namen Jesu sage ich mal, was ich von der Verfolgung will. im Namen von Jesus, sag ich mal, was ich von diesem Problem will. Wie, du willst was? Du hast ja noch nie was gewollt. Du hast doch immer alles mitgemacht. Du hast doch deine Klappe gehalten. Du bist doch einer von diesen Männern, die das Reden ganz eingestellt haben. Schon 20 Jahre lang. Du willst doch gar nichts mehr. Nichts mehr willst du. Du hast dich doch aufgegeben. Aber du bist Christ. Ja. Wir nennen uns Christen und wir sind sowas von ungehorsam. Wir benehmen uns, als würden wir das Evangelium überhaupt nicht kennen. Wie kommt denn das? Tradition. Wir müssen für möglich halten, dass wir verblendet sind. Dass uns ein Christentum vor Augen gemalt wurde, das gar nicht das Gleiche ist, von dem Jesus redet. Das ganz anders ist. Heutzutage ist man Christ nicht dadurch, dass man diese Dinge befolgt, sondern dass man in die Kirche geht. Nirgendwo sagt das hier. Nirgendwo sagt Jesus, also dadurch bist du ein guter Nachfolger, wenn du in die Kirche gehst. Das ist, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Ne? So Jesus selber hat auch kein Jesuszentrum gegründet und hat gesagt, kommt hierher, besucht mich sonntags, hört mich mal an. So ging das ja gar nicht. Jesus hat überhaupt keine Besucherkirche gegründet. Er hat gar keine Veranstaltungskirche gegründet. Das haben alles wir erfunden. Das hat er so ja gar nicht gemacht. Er selber hat es in den Evangelien nicht so gemacht und dann in den Briefen finden wir das auch nicht. Aber wir machen es halt schon so lange so und überhaupt. Und deswegen fragen wir gar nicht mehr, kommt denn bei dem, was wir machen, auch das raus, was da steht? Werden wir glücklich? Werden wir lebendig? Werden wir selig? Wenn ich 10 Jahre in der Gemeinde bin, bin ich jetzt endlich Salz und Licht? Oder reden wir immer nur noch drüber? Wir reden noch mal drüber. Ja, wir haben schon darüber geredet, ungefähr 100 Mal. Jetzt reden wir dann halt zum 101. Mal drüber. Es ist schrecklich. Das Reden muss aufhören. Wir müssen uns einlassen. Einlassen darauf. Und das tun wir im Gebet. Im Gebet fängt es an, dass wir Jesus das bekennen, dass wir sagen, Jesus, wir haben das alles gehört und gehört und gehört, nur wir sind es gar nicht geworden. Jetzt wollen wir es alles werden. Wir wollen selig werden, lebendig werden. Wir wollen das jetzt alles werden, nicht nur wissen. Ja, vom Wissen zum Werden, das ist eine Revolution sondergleichen, obwohl es gar nicht so klingt. Ne? Vom Wissen zum Werden. Der Baum der Erkenntnis, ne? Wir wissen so viel, wir wissen so viel, noch eine Fortbildung, noch ein Kurs, noch. Und Jesus sagt, nee, komm mal, lass dich mal auf mich ein. Lass dich auf die Auferstehung mal ein. Die ist ganz real da. Das steht da drin, weil es die wirklich gibt. Und du kannst es haben. Du sollst. Du sollst es auch nicht mal nur haben. Du sollst so damit eins werden, bis du es bist, bis du es geworden bist, bis es von dir fließt. Du merkst es gar nicht, die anderen merken das. Für dich ist das ganz normal, du bist ja so, du bist wie du bist. Und wenn du glücklich bist, dann ja. Ja, ich habe das auf meiner Arbeitsstelle hier, Krankenhaus, bis vor ein paar Monaten habe ich im Krankenhaus gearbeitet, Pflege, schwer. Große Last, viel Depression, wenig Hoffnung, professionelle Depression, ganz klasse. Ja. Und dann sagt Jesus mir, geh hin und sei glücklich. Geh mal hin und sei glücklich. Ja. Und wenn du dahin gehst und glücklich bist, dann bist du das Licht der Station. Dann bist du das Licht in deiner Welt. Weil die anderen sind das alle nicht. Die anderen haben da gar keine Energie dafür. Die haben ja gar keine Kraft dafür. Aber du schon. Denn Jesus hat ja alle Macht. Alle. Er sagt, der Heilige Geist wird auf euch kommen und ihr werdet Kraft empfangen. Okay. Jetzt hast du die Power, glücklich zu sein. Und du sagst allen diesen Umständen zum Trotz, werde ich heute dahin gehen und ich werde in Jesu Christi Namen und in der Kraft des Heiligen Geistes, werde ich glücklich sein. Amen. Und die ganzen Dämonen, oh nein, da will jemand glücklich sein, das ist nicht vorgesehen, das geht überhaupt nicht. Ne? Und dann gehst du hin und dann bist du glücklich. Und dann ändert sich einfach alles. Weil du dich geändert hast. Weil du bei dem Depressionspoker nicht mitspielst und sagst, ne. Ich werde jetzt glückselig. Schluss mit dem Jammer. Und dann passieren die Wunder. Wir wollen erst die Wunder sehen und dann glücklich sein, ne? Ja, wenn das und das alles passieren würde und so und so und so, ja dann, also dann wäre ich fröhlich. Das wäre so gut, ne? Aber es ist andersrum. Du fängst an. Du fängst an, dann passiert es. Nicht erst passiert es und dann fängst du an. Verstanden? Ja, jetzt im Moment schon, ne? Aber in 5 Minuten vielleicht schon nicht mehr. Ist das Problem. Wir haben uns dran gewöhnt, uns das anzuhören und gleich wieder zu vergessen. Morgen kommt dir die nächste Predigt, ne? Ja. Konsumenten, ne? Wir sind zu Konsumenten verkommen. Von Jüngern sind wir zu Konsumenten geworden. Schrecklich. Ja, aber jetzt sind wir hier und wir wissen, es geht mit der Kirche so nicht weiter, oder? Es geht gar nicht irgendwie so weiter. Wir stehen an Grenzen. Wir stehen an Grenzen und merken, so wie wir das gemacht haben, das geht so nicht weiter. Das hat keine Zukunft. So, das ist ein Auslaufmodell. Wir müssen das neu erfinden. Wir müssen das Rad neu erfinden. Wir müssen zurück zum Ursprung. Zurück, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Kraft. Wir werden Kraft empfangen. Alles Gebet dreht sich immer um diese Frage. Wo ist die Kraft? Denn ohne Kraft geht nichts. Ne? Wir brauchen Kraft, wir brauchen Power. Ja, aber das habt ihr alle schon gewusst, ne? Ich sage euch nichts Neues, ich weiß das. Es ist eben das, was wir schon kennen, es ist das Evangelium, ne? Aber ich wollte es euch doch nochmal sagen. Denn so beginnt es. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Haben wir das nicht immer gehört? Entscheide dich. Du musst eine Entscheidung treffen für Jesus. Ja, das ist so allgemein. Entscheide dich für Jesus, dann entscheide dich auch glücklich zu sein. Denn Jesus hat das gesagt, du sollst. Und du sagst, ja, für Jesus habe ich mich entschieden, fürs Glücklichsein nicht. Ja, das ist doch ein Widerspruch in sich, ne? Hast du dich für ihn entschieden, ja, dann musst du aufhören mit den Sorgen. Hast du damit aufgehört? Nein. Warum eigentlich nicht? Du weißt doch die Bibelstellen. Jesus sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen, ne? Dem Mammon. Und im Himmelreich. Ihr müsst euch entscheiden, wem ihr dient. Und dann geht es wieder um die Sorgen. Seid nicht besorgt um den morgigen Tag. Bist du etwa besorgt um den morgigen Tag? Also wenn du mich so genau fragst, ne? Seid nicht besorgt, was ihr anziehen sollt, wie ihr wohnt, was ihr euch, also die ganzen existenziellen Fragen. Sei nicht besorgt. Aber euer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Genau, aber wir nicht, genau. Aber Jesus ist so klar da drin, er sagt das, es geht hier Vers um Vers um Vers um Vers und dann sagt er die Lilien auf dem Feld und so weiter und dann, und er sagt, macht euch keine Sorgen, macht euch keine Sorgen, macht euch bloß keine Sorgen. Und was machen wir? Sorgen. Also es ist einfach, es ist ungeheuerlich, ja. Wie viel Widerstand wir dagegen leisten, ne? Der König besteht darauf. Alle Sorgen gebt ihr mir, jede, da darf nichts übrig bleiben, dann habt ihr Frieden. Nein, nein, ich habe Sorgen. Du könntest Frieden haben, tausche doch Sorgen gegen Frieden. Ich meine, der Deal ist doch gut, ne? Und genauso läuft es. Jesus sagt, gib es mir, ich gebe dir dafür meinen Frieden. Und wenn du seinen Frieden hast, dann denkst du ganz anders, als wenn du in Sorgen bist. Ist ja logisch, ne? Aber so funktioniert es, so geht es. Ja. Wir müssen das eine loswerden, aus dem einen müssen wir rausgehen und in Christus gehen wir hinein. Glaubt ihr, dass der Himmel sich Sorgen macht? Ein sorgloser Himmel. Kann man sich das denn vorstellen? Glaubt ihr, dass der auf dem Thron sitzt, glücklich ist? Er weint über uns, ja. Und doch ist er die Freude. Vor ihm ist Freude, Wonne zu seiner Rechten. Ewiglich. Wir kommen zu ihm. Das ist sehr wichtig. Und der Heilige Geist malt uns diese Bilder vor Augen. Der sagt, das ist dein Hirte. Komm auf die grüne Aue. Komm mal auf die Wiese. Komm mal da, wo das Wasser fließt und wo das so schön ist und wo alles in Ordnung ist und wo du als Schäfchen da rumspringst. Und sei mal klein, sei mal Kind. Sei mal glücklich. Fang mal an, jeden Tag einen kleinen Moment glücklich zu sein. Wir können das dann ausdehnen. Aber du hast das geübt, unglücklich zu sein. Du hast das so lange geübt, irgendwie das Glück zu vergessen und in den Sorgen zu ertrinken. Und Jesus sagt, komm, ich bin gekommen, ich habe das auf mich genommen, was dich so kaputt macht. Ich bin zerbrochen mit dem, was dich zerbricht. Ich habe das erledigt für dich. Jetzt komm hinein in die Freude deines Herrn. Glaubt ihr, dass die Freude evangelistisch ist? Amen. Ich glaube, die Freude ist besser wie Traktate. Wenn wir uns freuen würden, ich meine, da kann man schwer dagegen sein. Also das ist einfach. Und wenn wir auch noch lebendig wären, wenn das Leben in uns pulsiert und wir sind so vital, das ist super attraktiv. Super attraktiv, viel attraktiver wie Recht haben. Ja, viel attraktiver wie Recht haben. Und ja, und es sind diese Eigenschaften, ja, wenn wir die haben, dann gewinnen wir die Leute, dann sind wir für die Welt Salz und Licht, das ist einfach so, ja. Und das zieht die an, das zieht die an. Wenn jemand glücklich ist, wenn jemand lebendig ist, das ist total attraktiv, das zieht die Leute an. Du musst denen nicht hinterherlaufen. Ist Jesus den Leuten hinterhergelaufen? Ja, so gar nicht, ne? Wir fragen uns, wie, so ganz ohne Anzeigen, ohne Texte, ohne irgendwie Internet und nichts. Und also wie, wo kamen diese Leute alle her? Von ihm ging Kraft aus. Aha, aha, aha. Die Kraft war sehr attraktiv. Von ihm ging Kraft aus und heilte alle. Na, das ist ja mal ein Ding, ne? Da könnte man doch denken, hinter den meisten Krankheiten steckt Kraftlosigkeit. keine Kraft. Jetzt geben unsere Behandlungen im Krankenhaus, ich 30 Jahre Krankenhaus, ich weiß, wovon ich rede, wir können denen auch keine Kraft geben. Wir geben denen alles Mögliche, aber Kraft geben wir ihnen nicht. Aber würden wir ihnen Kraft geben, würden sie wahrscheinlich bald raus sein aus der Anstalt. Also sie würden schnell genesen. Es ist eine Sache der Kraft. Hat Jesus mir immer wieder gesagt im Krankenhaus, er hat gesagt, du gehst hin, du bringst Kraft mit. Abends gehst du nach Hause, die Kraft ist weg. Die ist alle auf Station geblieben. Aber du gehst wieder hin und du hast Kraft. Und das Niveau der Kraft auf dieser Station hebt sich. Und es geht allen besser. Tätern wie Opfern. Den Kranken und dem Personal. Es geht allen besser. Und wenn das Niveau an Kraft noch mehr steigt, kann man alle entlassen. Die müssen dann nicht mehr da sein. Die könnten alle entlassen werden. Nicht, dass die alle dann vollkommen wiederhergestellt sind, aber sie haben Kraft genug, dass sie entlassen werden können. Das wäre geschäftsschädigend. Deswegen musste ich gehen. Ja. Denn heute bedeutet Wachstum mehr Kranke. Ne? Das ist ja klar. Ja. Aber ihr Lieben, so geht das, so funktioniert es. Wo wir hinkommen, bringen wir Kraft. Wir bringen Kraft hin. Und zuerst sind wir wie ausgelutscht. Also, weil wo wir hinkommen, ist keine Kraft. Da ist so eine Leere, ein Mangel an Energie, ein Mangel an Kraft. Dann kommen wir hin. Und wenn wir dann in unseren Gebetskreis kommen, sagen wir nicht, oh, auf unserer Station, da gibt es Probleme, da ist dieser Kranke und da das dieses und das ist so schrecklich. Und ich sag euch mal, das ist noch dieser Patient und dem geht es so schlecht. Nein, wir sagen, lieber Gebetskreis, legt mal eure Hände auf mich, wenn ich morgen dahin gehe. Ich will Kraft haben. Kraft ging von ihm aus und heilte alle Kranken. Also, sollte von dir vielleicht auch ein bisschen Kraft ausgehen und dann heilt die Kranken. Die wissen gar nicht, dass du das warst. Müssen die das wissen? Nö, finde ich auch nicht. Also, ich würde denken, auch wenn sie es nicht wissen, dürfen sie trotzdem die Anstalt verlassen. Ich bin damit zufrieden. Dann haben wir auch mehr Zeit mal füreinander als Personal. Okay, also in jedem Gebetskreis, in jedem Gebet, es geht immer um die Frage nach der Kraft, immer um Kraft. Wir brauchen mehr Kraft, oder? Und wir kriegen die Kraft nicht, indem wir den Jammer mehren und die Probleme alle besprechen, sondern indem wir uns entschließen, wir wollen lebendig sein, wir wollen glücklich sein, wir wollen diese Kraft haben. Das glückselig, ne? Also das ist die Lösung. Und dann passiert das und dann, ja. Und einige werden dann schon merken, dass wenn du kommst, ist irgendwas so anders. Ja. Okay, also wichtige Punkte, wichtige Gebetsgeheimnisse. Wir müssen umkehren, meiner Meinung nach Buße tun darüber, dass wir zu problemorientiert beten. Oder? Zu wenig lösungsorientiert. Wir können das ruhig Jesus sagen, natürlich, wir sollen ihm die Sorgen ja alle abgeben, ne? Aber bitte abgeben. Herr, du weißt. Und der Herr sagt, ja, tatsächlich, also ich weiß es. Ist gut. Hast du gesagt, jetzt sag es nicht mehr. Ich habe mir wirklich auch gemerkt, einigen Christen müsste man verordnen, dass die mal einen Monat lang nur danken dürfen oder so. Also so eine Therapie, ne? Also die dürfen überhaupt kein Problem, auch nur ansprechen. Keine Probleme, nein, 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 nein. Ein Monat Fasten von Sorgen, Sorgenfasten. Ja, Quarantäne, Schluss, also ein Monat lang, darfst du nicht, gar nicht, nur danken. Das darfst du. Glücklich sein auch, aber keine Probleme, ein Monat lang. Es wäre gigantisch, was mit der Gemeinde passieren würde, oder? Oh, und die Probleme, die werden ausgehungert. Die werden, oh, du redest nicht über die, du beachtest die nicht, sie sagen, bitte, 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 kümmere dich um mich, kümmere dich, und du sagst, nein, ich darf ja nicht, nein, ich antworte euch nicht, nein, tut mir leid, ich kann mich nicht um euch kümmern, tschüss, ich bin mal weg, ich bin dann mal weg. Und nach einem Monat wirst du eine Menge Probleme ausgehungert haben, die sind verhungert. Oder die sind weitergezogen zu jemand, der... Die sind parasitär. Die leben von deiner Aufmerksamkeit. Wenn du den Problemen die Aufmerksamkeit entziehst, werden sie, dann verhungern die. Wie so ein Viech, das irgendwann fällt, das einfach von dir ab, ist verhungert. Es ist aus. Eine Sorge ist gestorben. Wie traurig. Ja, jetzt habe ich einfach so, mein Konzept habe ich liegen lassen. Ich habe einfach aus dem Herzen geredet, weil, ja, wir sind doch alle geschaffen fürs Paradies, oder? Und Gott schuf den Menschen im Bild der Probleme. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Gott fürchtet sich überhaupt gar nicht. Glaubst du, der fürchtet sich? Der sagt doch hunderte Male, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Also du sollst dich nicht fürchten. Was machst du? Ich fürchte mich. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Du sollst dich nicht fürchten. Versuch's heute, immer an einem Tag. Fürchte dich heute nicht. Übe es heute, einen Tag lang nicht fürchten. Das ist eine Revolution. Und du fürchtest dich nicht, weil Gott sich auch nicht fürchtet. Du schaust nicht auf die Probleme, du schaust auf ihn. Der hat gar keine Angst. Und Jesus ist überhaupt nicht beeindruckt von diesem Problem. Das ist irritierend. Du schaust auf ihn, du bist geschaffen in seinem Bild, du schaust ihn an. Und wenn du ihn anschaust, dann wirst du merken, er sieht diese Probleme ganz anders als wir. Er sieht die Verfolgung ganz anders, er sieht die Depressiven, er sieht das alles ganz anders, als wir es eben sehen, ne? So, und du schaust ihn an und du schaust ihn an und du merkst, ey, der sieht das ganz anders. Der hat einen ganz anderen Blick da drauf. Der fürchtet sich überhaupt nicht davor, weil er sieht das ganz anders. Und ich bin geschaffen in seinem Bild. Ich will es sehen, wie er es sieht. Seine Sicht, meine Sicht. Ich werde wie er. Ich werde nicht wie die Probleme, ich werde wie er. Indem ich ihn anschaue, werde ich wie er. Der fürchtet sich nicht und du wirst immer furchtloser. Und nachher fürchtest du dich den ganzen Tag lang nicht. Und es ist ungeheuerlich, es ist unglaublich. Aber du merkst es gar nicht, weil du schaust ihn an und du wirst so, du wirst sorglos, du wirst furchtlos, du wirst mutig, du wirst frei. Es gibt nämlich nur einen, der frei ist, und das ist er. Ich will frei sein von allen meinen Problemen. Jesus hat gar keine Probleme. Du schaust einen an, der hat gar kein Problem. Und bei ihm, durch seinen Anblick, kommt sein Geist zu dir. So die Bibel sagt, Gott hat den Menschen angehaucht. Sie ist sehr nah, ne? So, du bist ihm sehr nah. Sein Hauch Du spürst seinen Atem. Das ist sehr nahe. Die Probleme sind alle da, aber du bist ihm so nah, du kannst nicht wegschauen. Das ist so nah, sein Atem in deinem Gesicht, es ist so nah. Du bist ihm so nah, du bist so sicher. Du bist so in seinem Geist, so, du kannst dich nicht umwenden und sagen, ja aber, die Probleme. Du vergisst die Probleme, glaubst du das? Du kannst in seiner Gegenwart, seine Gegenwart wird dich überwältigen. Du wirst viele Probleme schlichtweg vergessen. Du wirst nachher denken, ich wollte Jesus doch die ganzen Probleme sagen. Jetzt habe ich hier die Hälfte vergessen. Jetzt weiß der das gar nicht. Ja. Und das ist sehr, wie du fängst an, diese Probleme, du fängst an, sie zu vergessen. Bist du in den Sorgen, fängst du an, Gott zu vergessen. Stimmt's? Du vergisst alles. Du kannst dich an das Einfachste vom Evangelium nicht mehr erinnern. Ja. Aber wenn du in ihm bist, wenn du ihm nahe bist, fängst du an, die Sorgen zu vergessen. Du fängst einfach an, das zu vergessen. Es ist nicht mehr wichtig. Es ist nicht mehr so bedeutungsvoll. Oh, eine große Sache. Ne? Und dafür bist du gemacht, in seinem Bild. Schau ihn an, du wirst wie er. Durch Anschauen. Nicht durch religiöse Arbeit, durch Anschauen. 2. Korinther 3, 18. Mit aufgedecktem Angesicht schauen wir seine Herrlichkeit an und werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen Herrlichkeit. Wie es von dem Herrn, dem Geist, geschieht. Wo der Geist ist, ist Freiheit. Aha. Da ist ja die Freiheit. Du hast die Freiheit, ihn anzuschauen. Nutze sie. Und schau ihn auch an. Ohne Decke dazwischen. Und dann wirst du verwandelt in sein Bild, du wirst wie er. Durch Anschauen. Wie die Kinder das bei ihren Eltern werden. Die haben auch dann ja gar keine Schule besucht, um deine Sprache zu lernen und sprechen auf einmal fließend Deutsch. Wer hat ihnen das beigebracht? Und die sprechen das mit dem gleichen Akzent wie du, mit den gleichen Fehlern wie du, mit dem gleichen so wie du. Weil sie sind bei dir. Sind wir bei ihm, werden wir wie er. Gut. Und dann heißt es, und der Herr segnete sie. Segen, 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 Segen. Wir sind gesegnet. Und wir sollen auch ein Segen sein. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Das ist die Nähe. Sein Angesicht leuchtet über dir. Da ist ungefährlich hinzuschauen. Es leuchtet über dir. Und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Ja. Das ist Menschsein. Wir brauchen das, oder? So werden wir richtige Menschen. Und das Dritte ist, was da steht, dass Gott sagt, und du sollst herrschen. Stimmt's? Und du sollst herrschen. Nicht und du sollst beherrscht werden von jedem Umstand und jedem Problem und jedem irgendwas, sondern er sagt, du bist der Gesegnete des Herrn, du bist geschaffen in seinem Bild und du sollst herrschen. Erster Mose 1, 28 oder was? Also gleich am Anfang in der Schöpfung. Na? Du sollst herrschen über die Tiere und über alles sollst du herrschen. So sehr wichtig, also der Mensch ist geschaffen, nicht um beherrscht zu werden, sondern dass wir herrschen. Und solange wir nicht die Herrschaft über unsere Umstände gewonnen haben, fühlen wir uns nicht als richtige Menschen, oder? Aber wenn wir die Herrschaft darüber gewonnen haben, wenn wir darüber regieren, dann fühlen wir uns sehr gut, sehr gut. So soll es nämlich auch sein. Nicht, dass wir beherrscht werden, sondern dass wir herrschen. Und in dieser Herrschaft geht es nicht darum, dass wir jetzt hier dominant und mit Gewalt und hier, sondern dass wir den Segen in die Welt bringen. Segen. Wir herrschen im Kleinen wie er im Großen. Wir sagen, es werde Licht. Ich meine, das ist eine gute Ansage, oder? Du sagst über die Finsternis in deiner Familie, es werde Licht. Kannst du ja mal machen, ne? Du kannst doch sagen, so soll es sein. Du kannst es sagen. Du kannst es jeden Tag neu sagen. Du kannst jeden Tag sagen, wenn ich was zu sagen hätte über mein Leben, dann würde ich heute sagen, dies sei ein glücklicher Tag. Und meine Frau sei auch glücklich. Und meine Kinder dürfen auch glücklich sein. Also wir segnen, wir sagen das Gute, wir sagen, wie es sein soll. Ne? Mein Haus soll heute Kraft haben. Alle Dinge sollen heute zum Guten dienen, wenn die in diese Schule gehen. Dann soll diese Schule, hörst du zu Schule? Hörst du mich? Du sollst denen zum Guten dienen, damit du weißt, was du tun sollst. Dann wird die Schule das machen. Es muss ihr nur jemand sagen. Wir sprechen. Genau wie Gott es gemacht hat, er sprach zu den Dingen. Er sprach, das sei, das sei, das sei, das sei. Und er sagte, er sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und so machen wir es auch. Wir herrschen, wir sind gemacht, um zu herrschen. Okay, da hast du eine Aufgabe, ne? Und das alles muss im Gebet sich niederschlagen. Zusammen schauen wir sein Angesicht an. Zusammen tauchen wir in den Segen ein. Zusammen sagen wir über unsere Stadt. Oder zusammen sagen wir über die Dinge, wie sie sein sollen. Gottes Wille ist das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Also überlege dir, wenn die Situation, in der du stehst, gut wäre, wohlgefällig und vollkommen. Hey, du bist dir mit Gott völlig einig. Ihr könnt das zusammen sagen. So soll das sein, so. Und weil die Christen leider so wenig das machen, sie sagen so wenig diese guten Dinge über was, wie es alles sein soll, dass es nicht geschieht. Und es ist ihre Schuld. Die Gemeinde sollte stark darin sein, zu sagen, wie es sein soll. Nämlich, wie es richtig sein soll. Wie es paradiesmäßig sein soll. Das sollen die sagen. Die Gerechten, die Heiligen, das sollen die tun. Gott sagt, ich lege meine Worte in deinen Mund. Ich lege meine Worte in deinen Mund. Und dann muss man es sagen. Und es klingt ganz absurd. Und die ganze Welt sagt, was sagst du denn da? Das habe ich ja noch nie gehört. Genau, das hast du noch nie gehört, die Ansage. Ja, und so sind wir ein Segen, so sind wir Licht und Salz für die Welt. Amen.